Und so, wie wir heute, wie es für uns irgendwie, für unsere Generation irgendwie normal ist, dass es zwei Papas gibt und zwei Mamas gibt, müssen wir halt irgendwie unseren Kindern auch mitgeben, dass es die unterschiedlichsten Behinderungen gibt. Also mein Sohn fährt jetzt im Bus, neben einem nonverbalen Kind, das in der zweiten Klasse schon ist, und es wird jetzt offensichtlich sein Best Buddy, und er kommuniziert über einen Talker. Und ich habe ihn dann gestern auch so, hey, wie unterhältst du dich denn? Und er guckt mich voll so fragend an und denkt so, ja, übers iPad so, hä?
Mama, was
Was
für eine blöde
soll die
Frage,
fragen?
klar.
War für den halt voll selbstverständlich so. Ich glaube, da müssen wir hinkommen.
So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheiter.
Hey, ihr Müden da draußen. Ob ihr auch so müde seid wie ich? I doubt it. Hier ist heute Carina. Hallo.
Hallo.
Und Carina erzählt uns heute von ihrem Familienleben und ja, wie es wirklich ist. Carina erzählt uns einmal, wie es wirklich so läuft.
Ja, genau. Und ich bin maximal müde. Also,
warum bist du so müde?
Gab es schon mal jemanden, der hier einfach eingeschlafen ist vor dem Mikrofon?
Ich, ganz oft. Ich mache mir dann immer so Augen aufs Augenlid, damit es nicht auffällt, dass ich eigentlich schlafe. Nee, aber es ist manchmal, es kickt die, also ich war gestern so müde. Und dann ist es ja noch so viel. Wie alt sind deine Kinder? Und mal kurz so.
Ich bin Carina.
Ja.
Genau, ich bin 36, aus Baden-Württemberg.
Wow,
und verheiratet mit dem besten Peter auf diesem Planeten. Und wir haben zusammen zwei Kinder. Der Große ist 7 oder wird jetzt dann 7 und ist so ein mega stolzes Erstklässlerkind, noch
ja.
leicht überfordert, so in der ersten Schulwoche. Und die Kleine wird 3 im Kindi.
Okay, also du hast auch noch ein kleines Kind.
In der Trotzphase. Genau.
Ja, Trotzphase, das war auch gestern, hat mir das Genick gebrochen kurz, weil ich auch einfach selber so müde war und dann kam ein, also aber beide dann
ja.
zusammen. Ja, es war herrlich und aber auch noch so, dass es alle mitbekommen, also ja, und man, es steht da nur und denkt sich so, shit.
Ja.
Ja.
Und Schlafmangel macht halt einfach Monster aus Müttern.
Auch aus Vätern, aber ich habe das Gefühl, Mütter noch mal schlimmer irgendwie, ne?
Ja, genau.
Ich habe auch das Gefühl, mein Mann ist da nie so dann launemäßig gebeutelt wie ich. Ich stecke es nicht so gut weg, muss ich auch sagen.
Dann
bin
halt
echt
auch
ein Monster
die
auch.
Hormone dazu.
Ja, die ihr alle nicht habt, also haltet alle eure Fresse da draußen mit Hodensack. Also.
Und ich habe 7 Jahre Schlafmangel und ich glaube,
dein Kind hat einen sehr, sehr seltenen Gendefekt, ne? Und darüber erzählst du uns heute auch. Vielleicht magst du uns mal so ins Boot holen.
Ich fange einfach ganz vorne an.
Ja.
So, Schwangerschaft war ganz unkompliziert. Auch so das Bilderbuch-Ding, so wir heiraten. Wir sagen dann auf der Hochzeit den Familienmitgliedern, so dass ich schwanger bin. Absolutes Wunschkind natürlich. Und so kurz vor dem errechneten Termin kam dann der Frauenarzt und meinte so, der Kopf ist vielleicht ein bisschen zu klein, wir sollen noch mal zur Feindiagnostik gehen.
Mhm. Warst du davor bei der Feindiagnostik?
Nee.
Also du hast so diese ganzen
genau.
Sachen
nix,
gar nicht gemacht.
Genau, nichts, was außer der Reihe wäre. So.
Aber Feindiagnostik macht man immer, oder?
Ja, ich glaube, also diese...
Weißt du, da wo du noch mal zu einem anderen Arzt
ja,
meistens
genau.
gehen musst, als zu
genau.
deinem eigentlichen Gynni und...
Genau. Genau das. Und der zweite Frauenarzt, der hat dann aber gesagt, ja, mein Gott, ist halt ein kleiner Kopf, hat jetzt erstmal nichts groß zu sagen. Hat's die Mutter vielleicht auch ein bisschen leichter.
Also der hat's positiv gesehen
genau.
erstmal noch. Mhm. Warst du verunsichert in dem Moment?
Nö.
Also du dachtest dir so, mein Gott, hat halt einen kleineren Kopf und...
Genau.
Ja.
Genau. Wird schon laufen.
Also man hat auch sonst nichts irgendwie gesehen, außer dass der Kopf...
Nee, genau.
Okay.
Und genau, dann sind wir zur Einleitung ins Krankenhaus und dann, wie es bei Einleitung, glaube ich, halt oft so ist, ne, es ist so mega zäher Scheiß über Stunden. Also ich lag 3 Tage in diesen Wehen.
3 Tage?
Ja, also 3 volle Tage, 2.
Wie wurdest du eingeleitet?
Ich so das ganze Programm, erstmal nur mit so einem Cocktail und dann...
Erstmal mit dem Cuba Libre und...
Genau, also so nach und nach, weißt du, die Dosis erhöht.
Ja.
Und dann stand auch im Geburtsbericht später drin, dass wegen Erschöpfung der Mutter halt alle Einleitungen, also alle Maßnahmen ergriffen wurden, um dann zum Schluss dieses Kind aus mir rauszuholen. Also Sauglocke, PDA natürlich, aber die sicher nicht so gewirkt hat, wie es hätte wirken können. Ja, und dann war er einfach dann da und lag da auf meinem Bauch und ich hatte jetzt nicht dieses Gefühl, das andere Mütter dann beschreiben von dieser unendlichen Liebe. Das klingt jetzt total grausam, aber ich war einfach...
Ich finde das immer so krass, wie das immer noch in unseren Köpfen so krass ist, dass man immer denkt, das klingt grausam, weil es ist eben auch Fakt, dass es Mamas gibt oder auch viele Väter, die erstmal einfach nicht diese bedingungslose Liebe fühlen und sich denken, wow Gott, das ist das Schönste auf der ganzen Welt. Ich finde, das ist total normal. Also so schade, gell, dass du jetzt auch sagst, es klingt so schrecklich, weil man das so erwartet irgendwie, ja. Die Gesellschaft das von einem erwartet. Das ist auch völlig normal, ne?
Ja, ich war einfach von diesen Stunden maximal erschöpft.
Ja, und das
war
ist okay. Und das ist ehrlich gesagt auch legitim, nach so einer Zeit zu sagen, ich bin erstmal raus, sorry kurz. Also ja.
Und dann sah man halt auch direkt, dass die Füße, also so der Fußrücken, total angeschwollen ist. Also wie jetzt, wie so ein Luftballon. Mhm. Und ja, es war eigentlich da schon klar, okay, es ist irgendwie... Es wird hier anders laufen. Und das hat natürlich da niemand gesagt, aber
also du hast
wahrscheinlich
gespürt,
hab ich das
für dich, hast irgendwie gemerkt, so ich glaube, irgendwas stimmt nicht.
Ja. Und dann ging das auch ganz normal weiter, wie man bei jedem anderen frischen Elternpärchen das halt so durchlebt. Man kommt aufs Zimmer, man ruft Oma, Opa an, man zeigt das Baby natürlich stolz. Und die haben sich sofort auf den Weg gemacht. Vor Corona konnten die natürlich noch ins Krankenhaus. Mhm. Und wir haben stolz ihm präsentiert und am ersten Morgen praktisch kam dann aber der Kinderarzt und wollte ein Gespräch unter sechs Augen und hat uns dann praktisch so ganz schonend und wirklich auch sehr einfühlsam gesagt, so ich, und sehr ehrlich, ich weiß nicht, was ihr Kind hat. Ich vermute dann selten einen Gendefekt darunter. Und er hat auch einen Gendefekt genannt, der sehr nah an dem ist, was es jetzt tatsächlich ist. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, was das bedeutet. Also es kann einfach von ganz normal, wobei ich mit dem Begriff normal jetzt auch so meine Schwierigkeiten habe, aber bis mehrfach schwerst behindert einfach alles sein. Und jetzt gehen sie einfach heim, genießen sie ihren Sohn und wir sehen uns dann in 3 Monaten wieder und bis dahin kümmert er sich so um die genetische Testung und ja, leitet weitere Schritte ein.
Okay, aber dann, also euer Sohn konnte aber ganz normal atmen, also die ganzen Organe also, waren auch alle, haben gearbeitet, also
ja. Also außer diesen Füßen war jetzt erstmal nichts auffällig und da dachte man noch, der lag jetzt halt blöd im Bauch und das geht die ersten Wochen dann ganz von alleine weg.
Wie war das für euch in dem Moment, sowas zu hören?
Das ist witzig, dass du das fragst, weil ich habe mit Peter halt in Vorbereitung auf heute so drüber geredet, wie er das wahrgenommen hat und ich. Und ich glaube, bei uns ging so ein Schalter rum, dass wir völlig anders reagiert haben, wie man es erwartet hätte. Also wir waren einfach so, ja, okay, gut. Und auch meine Mutter war da. Und wir sind eine Familie, die so nah am Wasser gebaut ist, die so, weißt du, oh, ein Vogel und ein Schmetterling fliegt da, oh, schön, die Sonne scheint, oh. Und da waren wir ja so, ja, okay, weißt du.
Ja, aber ich finde das jetzt auch gerade, wie du mir das sagst, wenn der Arzt da so kommt, ich finde das auch so, also ich, was soll man damit anfangen jetzt so, ne?
Genau.
Also das ist ja so, was ist das für eine Ansage? Also wir wissen es jetzt auch nicht genau, alles ist möglich.
Ja.
Tschüss, wir sehen uns in 3 Monaten wieder. Also ja. Okay, toll.
Also wir haben es war jetzt nicht, dass wir jetzt schon völlig in Panik ausgebrochen wären. Das nicht. Das heißt, wir hatten dann wirklich die 3 Monate so unsere Kennenlernphase, wie es halt alle frischen Eltern so haben.
Und der war auch gut drauf und...
Ja, man hat dann das und wir sind da einfach krass reingewachsen, weil man die Diagnosen, die wir heute haben, die sind halt so peu à peu entstanden.
Weil es so selten ist eben, dass es
genau.
So
man merkt halt so, okay, das Kind kann nicht gut trinken. Dann geht man natürlich zum Logopäden und checkt irgendwie, ist da irgendwie am Schluckmechanismus irgendwas falsch und lässt das untersuchen. Und der Gendefekt heißt KIF11. Das vielleicht
noch so am Rande. Gehört, ja.
Genau.
KIF11.
Genau. Mhm. Und ist auch erst seit 10 Jahren bekannt. Heißt, man weiß einfach nicht, was auf dieser Liste überhaupt draufsteht, was zu diesem Gendefekt dazugehört. Also es war alles halt learning by doing. So, okay, bemerke ein Problem, lass es irgendwie medizinisch abklären. Also bei dem Gendefekt ist jetzt beispielsweise, ich zähle jetzt einfach mal nur so grob die Liste auf, was Kinder grundsätzlich haben könnten. Das ist eben, alle haben einen kleinen Kopf. Manche kommen schon blind auf die Welt oder haben eine seltene Augenanomalie, die halt auch eventuell zur Blindheit schon führt im Laufe des Lebens.
Also sehen schlecht einfach.
Genau.
Ja.
Dann ist das Wasser in den Füßen halt nichts, was wieder weggeht, sondern es sind Lymphödeme, die man so von Omas kennt oder in der Schwangerschaft. Heißt, die tragen dann auf Kompressionsstrümpfe, schon im Kinderalter, klar. Und natürlich alle global irgendwie ein bisschen entwicklungsverzögert, heißt, jeder Meilenstein wird später erreicht. Manche sind nonverbal oder tun sich in der Sprache schwerer. Ein paar haben Epilepsie. Und was wir jetzt rausgefunden haben, kommen wir vielleicht später nochmal dazu, ist, dass, das wurde bisher noch nie beschrieben bei dem Geneffekt, aber dass das Lymphsystem halt so überfordert ist, dass die Kinder kein Fett verwerten können. Mhm. Heißt, unser Sohn jetzt im Beispiel ist halt auf einer super speziellen Diät und isst kein Fett. Also
ja. Krass, natürlich auch super mit Kindern, ne, wenn man da immer so auf so tausend Sachen achten muss einfach, ne?
Genau, keine Schokolade, kein Kuchen, keine Eier, keine Butter, keine Sahne.
Weil das so krass für seinen kleinen Körper wäre, dass er dann einfach das nicht abbauen könnte.
Ich weiß, du bist voll der Freund von Viren und Bakterien,
ja,
und so.
Ja, total, ist mein Friend.
Ja, genau. Lymphsystem hilft halt, das alles wieder aus dem Körper raus
zu entgiften quasi.
Zu entgiften,
ne?
Genau. Heißt, ich hasse es, wenn ein Kind neben uns steht und rumrotzt.
Weil du dir denkst, fuck, einfach, ja.
Genau. Wird's bei dem Kind 3 Tage dauern, dauert es bei uns halt 3 Monate.
3 Monate, also wirklich? Gefühlt, also das ist so, ja, richtig, aber also es ist so richtig extrem dann einfach.
Ja, genau. Und dann verbunden natürlich mit, ich esse weniger, er hat eh schon Untergewicht, ist über eine Sonde ernährt beispielsweise.
Also der isst gar nicht richtig.
Er isst schon oral, ganz normal, aber es reicht halt einfach nicht aus, weil er von den Mengen so viel essen müsste, ohne Fett, dass das halt einfach kein Kind macht.
Und wann hast du so, oder wann habt ihr so zum ersten Mal gemerkt, so, okay, vielleicht ist der langsamer als ein anderes Kind?
Ja, wahrscheinlich so im Kindergartenalter. Also eigentlich schon nach den ersten Wochen. Weil natürlich, er hebt den Kopf später, er dreht sich später, er läuft später. Jeder Meilenstein, Toilettentraining, so Kontaktknüpfen mit anderen Kindern. Einfach, eigentlich kannst du sagen, ist ja alles bei Kindern mit Behinderung per se, jetzt nicht nur bei unserem, halt einfach mal einen Tick schwerer.
Mhm.
Und deswegen wollte ich auch dann, obwohl ich ein bisschen Respekt hatte vor dem Podcast, dachte so, nee, man muss einfach so pflegenden Eltern wie uns so ein bisschen eine Stimme geben.
Voll.
Weil wir sind einfach krass maximal isoliert oft, weil du halt dann nicht mehr in die Krabbelgruppe gehst.
Und das ist genau das Problem, weißt du? Und das ist so schade. Deswegen ist es dann, ist halt eben auch so eine Isolation, gerade wenn die noch so klein sind. Du musst dein Kind ja auch schützen, eigentlich im Prinzip vor den anderen Kindern.
Ja.
Wegen den ganzen Keimen und Krankheiten und
ja,
so.
Genau.
Und kannst ja auch einfach viele Sachen nicht machen, die man so im Alltag normalerweise irgendwie einfach tut. Und deswegen finde ich es super schön, dass du heute hier bist, weil ihr seid ja nicht alleine. Und einfach für viele, die einfach zu hören, so, oh Mann, ja.
Genau. Und sucht euch eure Sparing-Partner, die irgendwie halt fühlen können, was man selber in der Situation fühlt. Weil es gibt, selbst bei den seltenen Diagnosen, immer da draußen irgendjemanden, der gerade irgendwie in demselben Scheiß steckt.
Ja, that's it.
Und ich meine, die Diagnose, also was es dann tatsächlich ist, kam kurz vor seinem ersten Geburtstag. Und weiß ich auch noch, wie heute, wie ich auf diesem Sofa saß und dieser Anruf kam und ich mit dem Kind da neben mir und dachte so, okay, wow, jetzt weiß ich also, dass es KIF 11 ist, ändert aber erstmal gar nichts. Und dann habe ich angefangen zu googeln und Google hat halt einfach keine Ergebnisse ausgespuckt. Und dann, genau, und dann habe ich angefangen zu heulen, weil ich gedacht habe, scheiße, Google weiß alles, Google weiß doch alles, warum weiß es nicht, was mein Kind hat? Das war so ein, das war das schlimmste
einfach, ne?
Gefühl ever, wirklich.
War das der erste Moment so richtig, wo ihr begriffen habt, dass ihr ein Kind habt, das eine Behinderung hat?
Ja, ja.
Also das, ihr wart so lange so in der Schwebe, man wusste ja irgendwie, ihr wusstet ja auch nicht so wirklich,
genau.
Auch die Ärzte nicht, was so wirklich los ist.
Ja.
Und das war dann so der...
Das war die Ohrfeige, so, okay.
Mhm.
Das, was wir hier gerade das erste Jahr hatten, das wird nicht aufhören. Also es wird nicht aufhören. Und... Ja, das hat im Verarbeitungsprozess war das schon so ein Knackpunkt. Aber dann, ich mag den Satz für mich so in dem Moment, wo ich aufgehört habe, nach dem Warum zu fragen, habe ich mich auf das Wozu konzentriert. Mhm. Und dann hat's was irgendwie leichter. Also wir haben dann schnell einfach andere Familien gefunden.
Wie habt ihr das gemacht?
Über Facebook. Mhm. Einfach tatsächlich nur die Diagnosen, die einzelnen Diagnosen so gegoogelt. Und dann hat wie so Puzzleteile so, oh, du könntest es auch tatsächlich haben. Und dann haben wir zwei andere gefunden über Social Media. Und haben dann auch relativ schnell mit denen einen Verein gegründet für den seltenen Gendefekt, damit dieses Ohnmachtsgefühl, das wir da an diesem ersten Geburtstag hatten, möglichst wenig andere Eltern nach uns auch haben müssen.
Magst du mal kurz sagen, wie der Verein heißt und so vielleicht für Betroffene auch?
KIF11 Kids e.V. Mhm. Genau, es ist halt ein gemeinnütziger Verein und jetzt sammeln wir halt dann immer wieder natürlich Spendengelder, um die Familien einmal im Jahr halt so zusammenzubringen und verschiedene Referenten einzuladen zu den unterschiedlichsten Themen. Und natürlich wäre meine Vision so langfristig, dass irgendwie einen Arzt finden, der natürlich Bock hat, da irgendwie zu forschen. Mhm. Weil es ist beispielsweise immer noch für mich unerklärlich, wie Kinder mit sehend auf die Welt kommen und dann im Laufe ihres Lebens irgendwie erblinden sollen. Hallo, wir fliegen auf den Mond! Ja. Oder scheiße, da muss es doch irgendwie was geben. Also deswegen, ja, wir machen kleine Schritte mit dem Verein, klar, aber es tut so gut, dieses Zugehörigkeitsgefühl zu haben.
Ja, einfach zu wissen, es geht nicht nur uns so.
Genau.
Und irgendwie sich auch austauschen zu können einfach, ne?
Genau.
Weil ich meine, wenn ich mir manchmal denke, so wie wichtig es schon ist, der Austausch nur über so eine vollgeschissene Windel oder irgendwie über ein Kind, das nicht richtig gut trinkt oder so, ne?
Genau.
So banale Dinge, genau, die halt irgendwie jedes Elternteil betreffen. Und wenn du halt dann wirklich was hast, was so unerforscht ist und wo man sich dann so alleine fühlt und dann niemanden hat, wo man sagen kann, sag mal, ist das bei euch auch so oder was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
Genau.
Das ist halt einfach so ultra krass wichtig.
Ja.
Wisst ihr, Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, Männer gehen und kommen, Freunde kommen und gehen, aber Tamaris bleibt, denn Tamaris ist ein fester und starker Begleiter für uns Frauen. Und wisst ihr was, was das Schönste ist? In jedem Alter, nicht nur für junge Frauen, auch für alte Frauen, ist es eine Lebensbegleiterin vom ganz anderen Stern und für die verschiedensten Momente. Bei Tamaris findet ihr Sachen für den Alltag, einfach so zum Leben. Ihr findet aber auch Sachen für ganz besondere Tage, wenn ihr mal Geburtstag habt, wenn Weihnachten vor der Tür steht oder Ostern, habt ihr da irgendwie mit Tamaris einfach einen, ja, treuen Begleiter, wie schon gesagt. Ich habe mir jetzt auch ein paar Botten bestellt, so schöne Ballerinas und Silber, finde ich total cool, habe ich richtig Bock drauf und so weiter. Könnt ihr Casual Style aber auch machen. Es gibt vielfältige Sneaker im Angebot, es gibt geile Angebote allgemein und nicht nur Schuhe, sondern es gibt auch Bekleidung, Accessoires, Parfums und vieles, vieles mehr. Wenn ihr Bock habt, euch mal ein bisschen was zu gönnen, der Frühling ist jetzt quasi da, da kann man sich auch mal ein paar neue Teile rauslassen, um geil durch den Frühling zu marschieren, dann geht doch einfach auf tamaris.com und spart mit dem Code HOPPE15, HOPPE groß geschrieben. 15% ist das nicht geil? Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Also, checkt das mal ab und alle weiteren Infos und den Code und so weiter findet ihr wie immer in den Shownotes. Tamaris.
Ich glaube, wenn du heutzutage ein Kind mit Down-Syndrom beispielsweise auf die Welt kommt, dann haben die Eltern eher das Problem, dass sie so eine Informationsflut haben, ne? Mhm. Dass es Bücher gibt und Filme gibt und jeder schon so ein Schubladendenken hat, so ein Klischee im Kopf. Und bei uns ist halt genau das Gegenteil.
Dass du dich sieht halt, man das bei eurem Sohn optisch? Also
ich glaube nicht auf den ersten Blick. Und man merkt es natürlich dann schnell, wenn man mit ihm spricht, dass er sich jetzt natürlich auch nicht so ausdrückt, wie es ein normaler Siebenjähriger tut. Aber jetzt auf den allerersten Blick sieht man es tatsächlich nicht. Und das würde ich mir auch wünschen, so von anderen Eltern, dass sie uns sehen und auch ihren Kindern so sagen, so, hey, es gibt halt Behinderungen, die sieht man nicht unbedingt. Mhm. Und wir sind alle irgendwie anders. Und ja.
Ja. Dass man sich nicht irgendwie so abgekapselt dann irgendwie so, ja, und dann muss man das irgendwie so erklären und das ist ja trotzdem noch irgendwie einfach schmerzhaft, ne?
Ja.
Ja.
Also es ist ein ewiges Auf und Ab, glaube ich. Das, glaube ich, kennen alle Mamas oder Eltern generell von behinderten Kindern, dass es harte Arbeit ist, der Akzeptanz Also es sind so Wellen. So manchmal denke ich so, ja klar, ich wache ja nicht auf und denke morgens so als allererstes so, wow, mein Kind ist behindert, sondern nee, ich mache die Frühstücksbox und ne, es ist jetzt ja nicht omnipräsent in unserem Alltag. Und dann kommen wieder so Meilensteine, wie auch jetzt mit der Schule, und ich stehe da einfach in dieser Sehbehindertenschule und könnte einfach heulen, weil ich denke, ich möchte jetzt einfach an dieser fucking Grundschule in diesem Dorf sein. Hm. Kann mich bitte jemand hier rausholen?
Ja.
Und dann ist es halt cool, wenn du einfach ein Umfeld hast und eine Gesellschaft hast, die das so mitträgt und dich dann halt ernsthaft fragt, so, hey, wie geht's denn dir eigentlich? Also wie geht's dir so wirklich? Hm. Ja.
Weil, würdest du sagen, es ist so schwer, weil man irgendwie dann nochmal so richtig so krass realisiert, dass eben eine Behinderung da ist und dass er jetzt einfach nicht auf eine, in Anführungszeichen, normale Schule gehen kann wie alle anderen Kinder und das einfach schmerzhaft ist.
Ja, und dann kommt ein Grad der Erschöpfung dazu, der sich ja über Jahre aufstaut, das System.
Und ja, auch eine Angst, die man ja auch ständig mit sich trägt, ne? Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dass du immer Angst hast, dass dein Kind vielleicht erblinden könnte.
Ja, auch das sind einfach diese vielen Bausteine, die diese Komplexität von solchen Behinderungen ausmacht. Dass du manchmal ja nicht weißt, okay, kommt es jetzt gerade von der Epilepsie, kommt es vom Lymphsystem, gibt es vielleicht einfach noch was wir bisher noch gar nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Ja, du bist einfach so viel mit Google-Recherchen zu tun und versuchst selber irgendwie.
Ich glaube, man kann sich halt ganz selten oder fast nie wahrscheinlich einfach mal zurücklehnen und sagen, es ist einfach alles gut gerade, ne?
Genau.
Ja.
Und wenn du das Gefühl hast, dann kommt hundertprozentig irgendein Magen-Darm-Infekt ums Eck und wirft dich wieder Monate zurück. Und ja, also die Behinderung ist das eine oder die chronischen Erkrankungen, die damit so einhergehen. Aber das System drumherum, das ist maximalst erschöpfend. Also jetzt allein diese Einschulung hat mich so viel Papierkram gekostet, wo ich denke, okay, meine Nachbarin mit einfach dem Kind im gleichen Alter konnte halt einfach eine scheiß Anmeldung ausfüllen, ein One-Pager.
And she's done.
Und ich habe erstmal alle Befunde kopiert und 50 Seiten Anmeldung ausgefüllt.
Wow, aber du hast ja sonst auch nichts zu tun.
Anträge,
ne?
Ja, genau. Also cool. Diese Bürokratie mit Ämtern, mit der Krankenkasse, das frisst so viel Zeit und Ressourcen und oft dann ja auch so viel Erklärung und du fängst wieder von vorne an, alles zu erzählen. Und das ist schon, das ist schon der härteste Teil, finde ich, an allem.
Dass man einfach ständig einfach irgendwie kämpfen muss, ja, so genau. Gefühlt, ne?
Genau. Mhm. Und bei so Sachen, wo du denkst, so, ey, Alter, ich kann halt die Behinderung. Ich würde sie auch gern auflösen, wenn ich könnte, so. Aber sie ist halt nun mal da und mein Kind wird über eine Sonde ernährt. Also bitte, Krankenkasse, mach mir es doch einfach nicht so schwer und bezahl mir dieses scheiß Zubehör.
So, als würde sich da reinsneaken wollen.
Ja, genau.
Das ist auch so absurd, oder? Also, come on, Leute.
Ich weiß, es ist teuer. Ja.
Aber du hast es dir jetzt auch nicht ausgesucht. Ne? Ja. Also, das ist also wirklich, hey, wenn das jetzt jemand hört, der da was ändern kann, dann ändert doch mal was für die Eltern, die es eh schon schwer genug haben. Nee, wirklich. Also, es ist.
Ja, und durch den Verein, da bin ich einfach mega froh, können wir uns einfach so diese Tipps und Tricks hin und her schieben. Mhm. Und es gibt halt auch einfach Eltern, die beispielsweise kein Englisch können, die dann halt diese wenigen Studien, die es gab, gar nicht verstehen.
Cool. Nochmal.
So, ne? Und dann,
ihr habt euch entschlossen, noch ein Kind zu bekommen. Ist es in so einer Situation eine wahnsinnig schwere Entscheidung oder war das für euch ganz klar, dass ihr noch mehr Kinder haben wollt?
Also wir haben, glaube ich, deswegen auf alle Fälle später ein Kind gekriegt, wie wir es jetzt so geplant hätten in unserer Wunschvorstellung. Es sind ja 4 Jahre auseinander. Und dann kamen schon auch natürlich von außen so die Kommentare so, hey, langsam mal zweites Kind, wow. Und da waren wir beide noch gar nicht reif dafür. Und wir wussten dann aber durch die Genetik, dass weder Peter noch ich es ihm vererbt haben. Also es war einfach eine Laune der Natur.
Einfach,
es kann einfach jedem passieren.
Irgendwie einfach scheiße gelaufen, ne?
Genau, deswegen Behinderung geht uns einfach alle an. Inklusion.
Ja, es kann halt immer was sein. Also ich finde das auch manchmal so, wenn man sich auch so anhört, was alles passieren kann, ne, dann verstehe ich immer wieder, warum es auch einfach irgendwie halt ein Wunder ist.
Ja, voll.
Weil niemand ist gefeit davor, ist einfach so. Also ich möchte jetzt hier auch keine Angst machen, ne? Aber ich dachte mir schon auch öfter in der Schwangerschaft bei beiden so, hoffentlich ist einfach alles gut, weil es können so viele blöde Sachen einfach passieren oder sein und da kann man nichts dafür. Das ist dann einfach, wie gesagt, es ist eine Laune der Natur, ja.
Genau. Und du kannst halt heute einen Unfall haben und dann bist du innerhalb von einer Sekunde mit diesem Thema konfrontiert. Und es wünscht sich natürlich keiner. Und
man versucht es ja auch, wenn es nicht so ist, natürlich auch, ist es menschlich, dass man es versucht irgendwie auch zu verdrängen, weil diese Gedanken machen ja auch einfach Angst. Aber es ist halt ein Thema in der Gesellschaft und man muss halt schon auch sagen, okay, es gibt eben Menschen, die betroffen sind und denen halt eben einfach auch ein Sprachrohr geben oder zuhören oder Empathie schenken.
Genau. Also, und so wie wir heute, wie es für uns irgendwie, für unsere Generation irgendwie normal ist, dass es zwei Papas gibt und zwei Mamas gibt, müssen wir halt irgendwie unseren Kindern auch mitgeben, dass es die unterschiedlichsten Behinderungen gibt. Also mein Sohn fährt jetzt im Bus neben einem nonverbalen Kind, das in der zweiten Klasse schon ist und es wird jetzt offensichtlich sein Best Buddy. Mhm. Und er kommuniziert über einen Talker. Und ich habe ihn dann gestern auch so, hey, wie unterhältst du dich denn? Und er guckt mich voll so fragend an und denkt so, ja, übers iPad so? Hä?
Mama, was ist eine blöde Frage?
Was soll die Frage? War für den halt voll selbstverständlich so. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Und es wäre dann schön, wenn Mütter wie ich dann irgendwie halt mitgetragen werden, wenn wir so in Gesprächen sind, wenn... Es ist halt oft so, wenn ich dann erzähle, so, hey, ich habe ein behindertes Kind, dass dann mein Gegenüber so, oh, Entschuldigung, so, oh, dann bist du aber sehr stark. Oh, brauchst du sehr viel Kraft. Du bist, glaube ich, eine wirklich starke Frau. Und ich so, nee, ich
Was
bin halt.
Was würdest du gerne hören in so einer Situation?
Ich würde mir wahrscheinlich, es kommt halt immer drauf, das ist eine gute Frage, es kommt tatsächlich immer drauf an, weil natürlich möchte ich auch nicht im Supermarkt alle Diagnosen meines Sohns aufzählen müssen. Aber ein ehrliches Interesse und eine nett formulierte Frage so ist immer völlig okay. Also darf ich fragen, wie euer Alltag so ausschaut? Und da spreche ich natürlich jetzt nur für mich, aber ist für mich völlig, völlig okay. Und dann habe ich das Gefühl, mein Gegenüber interessiert sich dafür und dann erzähle ich, so viel ich in dem Moment erzählen möchte. Mhm. Aber manchmal, ja, es ist halt oft so dieses, ja, du bist zu stark und ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht stärker wie jede andere Mutter auch. Ich kann es mir ja nicht aussuchen.
Ja, also, das ist halt dein Kind und das ist eben die Situation und du machst dann einfach versuchst das Beste draus zu machen, ne?
Genau, es gibt keine andere Option.
Ich glaube, das Ding ist einfach, dass viele dann so überrumpelt sind von so einer Ansage, die haben einfach Angst. Also ich glaube, das ist dann eine Angst, was Falsches zu sagen. Irgendwie, man glaube, ich weiß manchmal nicht, wie man damit umgehen soll. Ich glaube, Fakt ist ja auch einfach, dass jeder schon auch einfach in Anführungszeichen Angst hat vor einem behinderten Kind oder verstehe mich nicht falsch, ne? Ja. Jeder hat natürlich Angst, ein behindertes Kind zu bekommen oder dass das Kind eine Behinderung hat. Natürlich kennt niemanden in meinem Umfeld, der dann nicht wunderbar damit umgegangen ist, aber man weiß halt eben, okay, dann sind einfach viele Sachen, die werden einfach nicht so einfach sein.
Genau.
Und davor hat man einfach Schiss irgendwie.
Ja. Es hat auch tatsächlich in deinem Podcast ein Papa mal gesagt, so, du hattest ihn gefragt, vor was hast du am meisten Angst vor der Familiengründung? Und er hat geantwortet so, ja, eigentlich war ich cool, aber meine größte Angst war schon, dass das Kind mit Behinderung auf die Welt kommt. Und dann habe ich erst so geschluckt und dachte so, ja, ich kann das Gefühl völlig verstehen, aber warum hat er eigentlich diese Angst?
Ja.
Wenn ich in diesem Albtraum, also in dieser Angst eines fremden Menschen gerade lebe, warum fühlt sich das eigentlich so gar nicht so schlimm an?
Ja, weil genau das ist das Ding, weil glaube ich einfach, weil überhaupt kein Zusammenpunkt, also oder sehr wenig Zusammenkunft kommen von Eltern mit behinderten Kindern und Eltern ohne behinderte Kinder und deswegen dieser Austausch einfach nicht stattfindet und deswegen checkt man dann auch nicht so und es ist ja völlig okay auch mit einem behinderten Kind, ja, also ich meine, du bist ja trotzdem eine super happy Mama, aber wahrscheinlich ist der Austausch so gering, dass es immer so hinter hervorgehalten hat, sich ja dem behindertes Kind, da traue ich mich jetzt auch gar nicht zu fragen, wie es eigentlich ist oder wie geht's denen eigentlich,
ja,
ne?
Genau,
also und das ist schade, deswegen freue ich mich, dass du hier bist und einfach sagst, hey, natürlich ist es hart, aber es ist auch genauso schön.
Ja, voll. Ja, also und ich meine, es gibt einfach viele Kinder mit Behinderungen, die ja kerngesund sind.
Ja.
Und die ganz normal in unsere Gesellschaft integriert gehören. Und vielleicht an alle Eltern da draußen. Es gibt eigentlich in jedem Sportverein meistens so eine inklusive Kinderturngruppe oder so, inklusives Kinderschwimmen. Es gibt schon sau cooles Angebot auch für Kinder mit Behinderung. Es ist aber immer noch viel, viel zu wenig. Aber es steht inklusiv drauf und meistens sind halt nur die Kinder mit Behinderung in den Gruppen.
Das wie ist es, wenn man selber ein behindertes Kind hat, checkt man dann eigentlich erstmal, wie viele Menschen auch Kinder mit Behinderungen ja, haben?
Genau, voll.
Und also ist es für dich eher so, dass du dir denkst, ey krass, das sind schon auch echt viele, Mann. Also
ja, voll. Voll. Und ich bin halt jetzt auch voll in dieser Bubble. Tatsächlich hat sich unser Freundeskreis, der verändert sich eh, wenn man Kinder kriegt.
Voll.
Aber durch die Behinderung noch viel extremer. Also ich zähle jetzt einfach zu unseren besten Freunden, die einfach auch Kinder mit Behinderung haben. Und ja, hat mal dieselbe Base oft.
Ja, aber das ist halt wichtig. Also es ist halt einfach schon der Lebensmittelpunkt. Und ich finde, es tut einfach wahnsinnig gut, glaube ich, einfach Sachen zu teilen.
Genau.
Und sich irgendwie auch verstanden zu fühlen. Ich hätte noch eine Frage, die interessiert mich jetzt einfach für mich persönlich auch extrem. Wir waren das letzte Mal auch auf dem Spielplatz und da war auch ein behindertes Kind. Und meine Tochter, die hat das natürlich auch wahrgenommen, dass das Kind anders ist, also in Anführungszeichen anders. Ne? Mhm. Also es ist immer so blöd, wie sagt man das,
ja,
dass das Kind sich anders verhält. Ja.
Ja.
Und hat mich dann gefragt, was ist denn mit dem Kind los? Und dann meinte ich so, du bist Kind mit Behinderung, das ist aber genauso wie du. Kannst du auch einfach hingehen und sagen, hey, wie geht's dir?
Genau.
Ist das eine voll Reaktion, gut, die cool ist? Oder was?
Weißt also du, für mich völlig okay. Für mich völlig, völlig perfekt.
Was fändest du am schlimmsten, wie Leute reagieren? Die sich dann eher abwenden und sagen so, ja, das ist, geh mal weg da und so.
Ja, oder, genau.
Ja.
Ja. Die Kinder natürlich wegziehen, habe ich jetzt Gott sei Dank auch selten erlebt, dass irgendwie Reaktionen total unangemessen waren. Aber ja, also gerade wenn Eltern irgendwie die Kinder wegziehen, das ist eigentlich das Schlimmste.
Also eigentlich wünschst du dir schon einfach einen offenen Umgang und einfach einen Umgang, als wäre alles okay. Also es ist ja auch alles okay und dass auch der andere checkt, es ist okay. Es ist einfach okay. Punkt.
Es ist einfach okay.
Ne? Das ist nichts weird oder irgendwie, sondern es ist einfach, das
und auch,
gehört eben auch dazu.
Genau, und wenn jemand weiß, dass unser Sohn halt die Behinderung hat, kann uns einfach gern fragen, so, hey, wir würden ihn vielleicht auch gern zum Kindergeburtstag einladen. Mhm. Was braucht's denn für Rahmenbedingungen, dass das klappt? Also, ist es damit getan, dass er halt einfach nur kein Fett an diesem Kindergeburtstag isst und ich das Essen selber mitbringe beispielsweise? Hey, lass uns offen drüber reden, dann läuft das schon.
Einfach offener Umgang, ne?
Ja, und ich marke diesen heutigen Tag im Kalender an, weil ich bin einfach 24 Stunden außer Haus und habe durchgepennt.
Yay.
War schon cool. und er geht heute Nachmittag das erste Mal alleine ohne mich 2 Stunden auf den Kindergeburtstag.
Geil.
Also danke an diese Mama, das ist cool.
Ja, Mann, danke an diese Mama, dass sie einfach sagt, hey, na und?
Ja.
Kann doch trotzdem dabei sein. Ja. War dein Sohn in einer ganz normalen Kita?
Ja, tatsächlich. Und es ist auch theoretisch eine normale Grundschule jetzt, die halt inklusiv ist und auf den Förderschwerpunkt 10 ausgelegt ist. Aber es ist natürlich mit so viel krassen Hürden verbunden, den normalen Regelweg zu gehen. Weil, du brauchst einen Integrationshelfer, das erfordert wieder bürokratischem Kram. Du findest kein, überall ist Fachkräftemangel. Während Corona sind natürlich dann erstmal die Kiddies mit Behinderung als erstes heimgeschickt worden, weil sie sind ja aufwendiger wie die Normalo-Kinder. Und ich glaube, es steht und fällt in dem ganzen System mit den Leuten, die da an der Stelle gerade sind. Wenn die Bock haben auf dieses Kind und Bock haben, dass die Inklusion funktioniert, dann funktioniert sie auch.
Mhm.
Also wir haben auch den Kindergarten gewechselt einmal. Also er war erst in der Kita. Ich habe bei beiden Kindern auch direkt nach 8 Wochen wieder angefangen zu arbeiten.
Was machst du?
Ich bin Projektmanager.
Mhm.
Und ich wollte einfach nicht so lange rausbleiben aus dem Job. Und Ja, ich ganz ehrlich, es hat mich, glaube ich, gerettet, ja, ein bisschen aus diesem, dann aus der Bubble rauszukommen. Und wo waren wir gerade? Kindi.
Mit Kindergarten, genau.
Und zwischen 1 und 3 in der Kita-Gruppe, da war es einfach mega. Die hat einfach, die war wie so eine, ja, Oma wäre jetzt schon zu weit gegriffen, aber die hat einfach sich mit jedem Meilenstein mit uns gefreut und mit dem bei den Problemen geweint, die dann da gerade halt in der Phase kamen. War teilweise sogar bei den Ärzten mit dabei. Weil
echt
so,
krass.
Also
schön.
Es war einfach, waren herzensgute Erzieherinnen, mhm, in dieser Gruppe. Und mit dem Wechsel dann in die große Gruppe, ich meine, 3 ist eh ein krasses Alter, sehe ich ja jetzt auch wieder bei unserer Tochter. Alter, diese Trotzphase ist schon echt auch hart.
Ich weiß gar nicht, von was du redest.
Ja, ich bin schon groß.
Dann bin ich nicht mehr dein Freund. So, okay, cool. Dann lade ich dich nicht, mein Favorite ist immer noch, dann lade ich dich nicht zu meinem Geburtstag ein, wo ich mir denke, Alter, ich organisiere den, okay? Sag ich ihr doch nicht. Aber ich sag dir nur, das ist aber schade. Wär schon super gern gekommen.
Ja. Kannst ja mal mit dem Papa reden.
Ey, Wahnsinn, ey.
Ja, genau.
Und hat sie gesagt, jeder kann machen, was er will. Da dachte ich mir so, in a way ja, aber auf der anderen Seite auch leider nein, sorry.
Ich habe da noch ein Wörtchen mitzureden.
Ja.
Ja, genau, in dem Wechsel in die große Gruppe, das war dann einfach ein Albtraum. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geheult wie da, weil du willst dein Kind einfach behütet wissen. Wenn du das Gefühl hast, das funktioniert da nicht, aber du hast natürlich den Druck, du arbeitest.
Klar.
Und dann kam Corona, das war auch noch so ein Punkt, da ist, oh Gott, fuck, das bricht hier gerade alles zusammen. Und die Erzieherinnen hatten halt einfach, also die hatten keinen Bock. Sorry, ich hoffe, sie hören es nie. Aber sie hatten keinen Bock. Da hat auch kein Gespräch funktioniert. Die haben einfach ihr Programm, das sie machen wollten mit dieser großen Gruppe, so durchgezogen, als wäre da einfach kein Kind mit Behinderung drin. Und es wäre in vielen Punkten so einfach gewesen, es anzupassen. Die sind einfach beispielsweise im Sommer bei 30 Grad, haben die lange Wanderungen gemacht. Draußen, cool. Aber wenn das Kind Lymphprobleme hat, werden dann halt einfach bei der Hitze die Füße mega schwer. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der im Hochsommer schon mal viel stand und dann halt so...
Oder schwanger war.
Wie so ein Wal.
Genau. I remember.
Ja. Genau. Also du kennst das Gefühl. Und dass man dann einfach irgendwie mittags das Bedürfnis hat, einfach nur die Füße hochzulegen und halt nicht mehr zu laufen. Und dann habe ich gesagt, nimm doch einfach einen Bollerwagen mit und setz ihn rein.
Ne? Ja.
So, ist doch easy.
Ja, ich glaube, das wird mich dann wahrscheinlich auch in deiner Situation so fertig machen, wenn du dir denkst, hey Leute, sorry, es könnte so einfach sein. Kommt mir doch bitte ein Stück entgegen.
Genau.
Einfach, weißt du, come on.
Genau. Und dann haben ständig die Integrationskräfte gewechselt, weil die es alle da auch nicht ausgehalten haben. Und Kinder mit Behinderung haben krass viele Bezugspersonen. Wirklich. Auch die haben da so viel mehr zu tragen wie Otto-Normalkinder. Es sind die dutzenden Ärzte. Es sind die Therapeuten. Es ist jetzt beispielsweise in der Schule der Busfahrer, der die Kinder da hinbringt und wieder abholt. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass die irgendwie 10-mal so viele Bezugspersonen haben. Und bei jedem Wechsel, weil es einfach wegen irgendwie strukturellem Scheiß nicht funktioniert, denke ich mir so, oh krass, danke für nix.
Mhm.
Genau, deswegen haben wir dann auch den Kind gewechselt.
Krass, gell? Man ist eigentlich mit einem behinderten Kind, darf man das schon so sagen? Behindertes Kind,
mit Behinderung, was anderes ist es auch nicht. Und ich mag auch dann alle anderen Verschönerungen nicht, weil das Kind ist nicht besonders. Also mein Sohn ist nicht mehr oder weniger besonders wie meine Tochter. Beide sind einfach super cool.
Also ich denke mir nur gerade irgendwie, was mir so auffällt in unserem Gespräch, eigentlich bist du ja mit einem Kind mit Behinderung, bist du ja eigentlich so angewiesen auf eine coole Gesellschaft.
Ja, voll.
Und auf die ganzen Menschen in deinem Umfeld. Und auf der anderen Seite ist es einfach nicht so richtig Thema in der Gesellschaft. Wie soll das dann cool sein? Ne?
Ja.
Also
ich habe... gelesen, ich weiß nicht, ob das jetzt interessant ist, aber dass von den Leuten, die Pflegeleistung beziehen, über die Pflegeversicherung, tatsächlich nur 2% auf die Kinder fällt. Also wir sind einfach krass wenige. Also wir sind trotzdem in der Summe viele, aber
ja.
So eine krasse Randgruppe, dass wir jede Möglichkeit nutzen müssen, um irgendwie zu sagen,
hi, wir sind die auch
it's
hier.
Me.
Ja. Hattest du in der zweiten Schwangerschaft dann Angst, dass es nochmal so passieren könnte?
Also nachdem wir ja wussten, dass es nicht vererbt ist, war das Risiko recht gering.
Mhm. Wie hoch ist das Risiko? Kann man das sagen?
Irgendwie 0, irgendwas.
Also wirklich einfach mini.
Es war mini. Mhm. Und war auch alles normal in der Schwangerschaft. Aber ich hatte dann so 2-3 Wochen vor dem errechneten Termin doch ein bisschen Panik. Aber auch, glaube ich, der Geburt an sich geschuldet, die beim ersten Mal halt jetzt so semi-geil war.
Ja.
Und dann hatte ich Gott sei Dank eine coole Hebamme, die gesagt hat so, hey, komm, wir gehen einfach in die andere Klinik. Wir brauchen keine Kinderstation, weil dieses Mädchen ist kerngesund. Und dann hatte ich da diese selbstbestimmte schöne Schwangerschaft auch eingeleitet und
Geburt,
auch zäh.
Geburt.
Aber da war es dann cool.
Ach, schön, dass du nochmal dann irgendwie so einfach eine gute Erfahrung nochmal gemacht hast.
Genau. Und es ist ein Win-Win für beide, sich einfach zu haben als Geschwister. Ich glaube, wenn du jetzt unsere Tochter fragen würdest, gut, die ist 3, aber die wächst halt normal auf, ne? Für die ist Behinderung halt einfach normal.
Ihr Alltag. Ja,
ja, genau.
Ja.
Also die fragt halt jetzt keinen Rollstuhlfahrer, weil warum sitzt du im Rollstuhlfahrer? Weil die sich darüber keine Gedanken macht.
War das trotzdem ein krasser Moment, als deine Tochter dann da war und du sie angeguckt hast und einfach wusstest so, alles okay bei dir?
Mhm.
Ja, bist sogar eingeschlafen.
Genau, wenn ich schnarch.
Langweilig, Evelyn, langweilig. So, Entschuldigung, du bist hier in meinem Podcast gerade noch. Okay.
Entschuldigung. Okay. Ey, ich bin wirklich krass müde. Es tut mir so leid, ey. Es ist 7 Jahre Schlafmangel, es ist einfach so Folter.
Scheiße.
Ja, es ist wirklich. Und dann liebe ich so Menschen um uns rum, die dann einfach so, neulich stand eine Kollegin mit einer Auflaufform Lasagne vor der Tür.
Oh,
einfach
schön.
So, weißt du.
Weil sie sich dachte, alle Mann, die ist müde, die hat wahrscheinlich jetzt gar keine Muse zu kochen.
Genau. Die muss halt immer kochen, weil es wird halt mit einer fettarmen Diät halt immer so sein, dass ich immer extra kochen werde. Und jetzt hat sie mal selber was Geiles, Schmatzi-Fatzi.
Oh, das finde ich toll. Das finde ich schön, wenn das Leute machen. Was ich dich jetzt aber eigentlich noch fragen wollte, ob das dann für dich nochmal ein ganz spezieller Moment war oder für euch, dann eure Tochter auf dem Arm zu haben und zu sehen, okay, es ist alles gut. Da fällt dann trotzdem nochmal eine krasse Last ab.
Ja, ganz normal. Ja, natürlich. Und sie ist Gott sei Dank der perfekte Match für unsere Familie einfach. Das hat auch der Kinderarzt hat bei der letzten U-Untersuchung gesagt, jedes Kind sucht sich so den Platz in der Familie aus, der noch frei ist. Und unsere Tochter ist halt so ein Easy-Peasy-Kind, die halt mitläuft. Und manchmal gucke ich sie so an und denke so, wow, du bist einfach mit 3 schon so fertig. Wann ist das alles passiert? Klar, diese Trotzphase ist auch mega anstrengend, aber ja, die ist ja sie ist einfach cooler Fratz.
Ach, wie schön. Und die haben sich für immer das
ja
Geiste.
Genau
ja voll.
Und natürlich ich glaube diesen Gedanken können auch viele Mamas mit behindertem Kind verstehen. Du hast auch so ein bisschen so ein schlechtes Gefühl diesem zweiten Kind gegenüber, also wenn das erste Kind einfach eine geistige Behinderung hat oder vielleicht auch dieses Thema Blindheit irgendwann kommen sollte, habe ich diesem zweiten Kind vielleicht auch ein bisschen viel Verantwortung dazu gemutet. Ich meine, sie hat natürlich immer die Wahl, ob sie Kontakt haben will zu ihrem Bruder oder nicht. Und wir hoffen, dass wir sie natürlich zu einer coolen Frau erziehen, die irgendwie das natürlich will. Aber ich meine, wie viele Geschwister gibt's, die im Clinch sind? Warum sollte das bei uns anders sein? Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, ja.
Also sie soll jetzt nicht aufwachsen und denken, sie hat irgendwie Verantwortung für ihren Bruder. Auf gar keinen Fall. Das haben, solange wir leben, erstmal wir.
Ja.
Und ich hoffe immer noch, dass wir es schaffen, ihn zu möglichst viel Selbstständigkeit zu erziehen.
Ja. Und es ist aber auch toll, wenn deine Schwester an seiner Seite hat, die auch sagt, hey, du bist mein Bruder, ich liebe dich.
Ja,
und steht
genau.
Dir einfach
und ich bin mir eigentlich auch zu 100% sicher, dass dem so sein wird.
Trotzdem, ich verstehe deine Gedanken. Dass man denkt, okay, bürge ich dir jetzt irgendwas auf, was dir vielleicht irgendwie dann krass unter Druck setzt und so, aber...
Ja, wir hatten beispielsweise eine Phase, dass wenn wir dann bei uns in der Stadt am Krankenhaus vorbeigefahren sind, dann hat sie immer gesagt, da drin wohnen Papa und ihr Bruder. Mhm. Und also nee, die wohnen schon bei uns zu Hause. Aber die hat halt einfach dieses Gebäude damit verbunden, dass die halt lange da drin waren. Mhm. Teilweise ist das für so ein Kind, glaube ich, schon auch traumatisierend.
Und ja, wahrscheinlich braucht ihr Bruder manchmal auch mehr Aufmerksamkeit aus sie, ne? Ja. Aber ich denke mir, das ist halt auch in normalen Geschwisterbeziehungen so, dass halt, es gibt halt, ja.
Genau.
Glaube ich, fast immer irgendwie ein Kind, das mehr Aufmerksamkeit braucht als das andere. Auf eine Art, ja. Und ja, ich find, das kann man ja aus Eltern auch irgendwie versuchen, wieder irgendwie auszubalancieren. Und dann nochmal irgendwie, ne?
Genau.
Extra nochmal beim anderen auch mal wieder gucken. Aber, ja.
Sorry an meinen Bruder, aber er war definitiv, glaube ich, für meine Mutter auch der anstrengendere Teil.
Ich glaube, ich war auch die anstrengendere. Und ich muss mir heute auch manchmal noch anhören, dass ich auf jeden Fall irgendwie mehr Energie in Anspruch genommen habe von meinen Eltern als meine Schwester. Also, naja. Hey Carina, echt danke, dass du heute hier warst und danke, dass du über dein Familienleben mit einem Kind mit Behinderung einfach so offen gesprochen hast. Ich hoffe, dass ganz viele Leute da draußen hören, denen es genauso geht, die sich einfach abgeholt fühlen und einfach das gut tut, ja, zu wissen, hey, wir sind nicht alleine. Und an alle anderen, hast du noch irgendeinen Wunsch an die anderen?
Ja, hey, guckt einfach mal in euer Bücherregal, wie inklusiv das vielleicht auch ist. Es gibt auf Markt so viele schöne Kinderbücher auch, die das Thema Behinderung thematisieren. Und das baut vielleicht auch ein paar Ängste ab.
Und mehr Bewusstsein, ne?
Genau.
Ja.
Und das Thema Behinderung ist definitiv nichts, wovor man Angst haben muss, bevor man Kinder kriegt. Es kann trotzdem ein sehr, sehr wunderschönes Leben sein. Und es gibt so viele coole Selbsthilfegruppen da draußen. Heißt, wenn man strauchelt, dann sucht euch Hilfe.
Ja.
Und allen KIF-11-Mamas da draußen, I feel you so. Und ich bin so froh, dass ich euch hab. Ja.
Cool.
Dankeschön, dass Carina, ich da sein
danke,
durfte.
Dass du da warst. Und euch wünsche ich noch einen schönen Tag da draußen. Tschüss.